Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Moin zusammen, willkommen bei Kiezmenschen. Heute mit mir Wiebke Bromberg und Marius Röhr. Und Kultkobra Fabian Zart ist heute leider nicht mit am Start, weil er verhindert ist. Wir begrüßen Michael Ehnert, Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, meine Güte, und neuerdings auch Autor eines St. Pauli-Buches. Hallo, lieber Michael.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Meine Güte, du hast echt viele Jobs hier.
Ja. Und ich glaube, ich habe keine Ausbildung jemals zu Ende gemacht. Ich glaube, ich habe alles immer nur angefangen und ausprobiert und dann bin ich direkt ins Machen gegangen. Also ich bin ein halbes Jahr vor meinem Abitur, habe ich die Schule verlassen und bin auf die Schauspielschule gegangen. Und eigentlich sollte die Ausbildung 3 Jahre dauern. Dann bin ich aber nach 2 Jahren schon ans Theater gegangen, hatte einen 2-Jahres-Vertrag am Residenztheater in München, habe das aber nach 1 Jahr schon abgebrochen und habe dann nur noch mein eigenes Zeug gemacht. Das heißt, Theaterstücke geschrieben, Drehbücher geschrieben, Regie geführt. Und jetzt eben tatsächlich meinen ersten Roman.
Also du bist nicht so der Typ, der lange dabei ist bei Sachen.
Doch, ich bin sehr, sehr lange bei Sachen dabei, aber immer gerne auf meine eigene Art. Weißt du, gerade mein Roman ist ein gutes Beispiel dafür, weil der ist zwar jetzt erschienen im April 26, aber die erste Idee für die ganze Geschichte stammt aus dem Jahr 2014.
Hast ein bisschen gebraucht zum Schreiben, ne?
Ja. Nein, ich habe einfach sehr lange und intensiv recherchiert. Ich war damals in München bei einem Filmproduzenten und habe dem verschiedene Sachen gepitcht, wie man das als Drehbuchautor so macht, und habe ihm verschiedene Sachen vorgeschlagen. Und er ist nicht so richtig angesprungen auf eins davon. Und dann kamen wir so ins Plaudern. Ich habe so erzählt von meiner Vergangenheit, dass ich in Mümmelmannsberg aufgewachsen bin und wie das so war als Punk mit den ganzen Bombergruppen rundherum und den Skinheads. Und dass ich dann irgendwann ins Karolinviertel gezogen bin, ins Viertel meines Vaters, der da Polizist war an der Wache 16. Und dann habe ich ihm das erzählt und erzählte immer weiter und dann natürlich auch die ganzen Kiez-Hintergründe inklusive Hamburger Kessel und Mucki-Pinsner-Morde und was in den 70er und 80er Jahren so relevant in Hamburg war auf dem Kiez. Und irgendwann sagte der zu mir, schreib das. Und ich dachte dann so, nachdem ich eine Stunde geredet hatte, was meinst du jetzt genau? Und er sagt, ja alles, schreib das alles auf. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, das zu schreiben. Und ursprünglich 2014 war die Idee, aus diesem ganzen Material einen Dreiteiler fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen zu machen. ARD oder ZDF oder sowas. Das war das Größte, was wir uns damals vorstellen konnten. Und dann habe ich lange an diesem Stoff gearbeitet, geplant, eben 3 Teile zu machen. Und dann kam aber zwischenzeitlich die Streamer auf den Markt. Und plötzlich gab es sowas wie Netflix. Mhm. Und dann tauchte die Idee auf, zu sagen, wieso sollen wir denn 3 Teile à 90 Minuten machen? Wir machen einfach 3 Staffeln à 10 Folgen. Wir machen es richtig fett. So, ja. Und dann habe ich das weiterentwickelt, eben auf diese Staffeltauglichkeit hin. Und dann kam, glaube ich, 2018 die Meldung, dass Amazon Luden macht. Also eine St. Pauli-Serie aus Perspektive der Zuhälter. Ja. Und das war A, natürlich ein Schlag ins Kontor, weil es eine zweite St. Pauli-Serie ist. Und zum anderen war ich total genervt, weil ich St. Pauli eben nicht aus der Rotlichtperspektive erzählen wollte, sondern aus Sicht der Polizisten. Und für die Leute, die das nicht wissen, es gibt 2 Wachen auf St. Pauli. Das eine ist die 15, das ist die David-Wache, die kennt eigentlich jeder, die ist ja weltbekannt.
Ja.
Und darüber hinaus gibt es die Wache 16. Die war früher an der Budapester Straße, ist heute an der Lerchenstraße und die wurde damals immer so als die kleine, dreckige Schwester der Davidwache bezeichnet, weil die wirklich in einem etwas dreckigeren Viertel lagen. Und darum ging es und das wollte ich erzählen. Und dann kam nun die Meldung, ja, Luden auf Amazon und für eine zweite St. Pauli-Serie ist kein Platz. Und dann waren wir erstmal wahnsinnig frustriert, haben das Material lange liegen lassen.
Hast du da weggeschmissen, in die Ecke.
Nee.
Beleidigt hingesetzt.
Nein, ich kenne das natürlich schon als Theaterautor und Drehbuchautor, dass du oft Dinge entwickelst, die dann Zeit brauchen. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal braucht es sehr lang. Und dann haben wir einige Jahre später, ein, zwei Jahre später, einen Entwicklungsauftrag von Sky bekommen für diese Serie. Und dann habe ich halt angefangen, für Sky eben eine mehrteilige Serie über die Wache 16 zu schreiben. Und dann ist Sky irgendwann aus der Produktion von deutschen Inhalten komplett ausgestiegen. Und ich hatte nach 10 Jahren gefühlte 69.000 Seiten Recherchematerial zum Thema Wache 16. Anekdoten, die mir Polizisten erzählt haben, kleine lustige Anekdoten, manchmal hochdramatische Lebensgeschichten und natürlich auch große Teile unserer Familiengeschichte, also die Geschichte meiner Eltern, meine eigene Geschichte als Punk, mein Vater als Bulle, meine Mutter, die Mitte der 70er ihr lesbisches Coming-out hatte. Und sehr, sehr interessantes Material. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich ein Projekt, das will ich nicht in der Schublade liegen lassen. Das passiert einem, wie gesagt,
als... War ja auch, ist ja mega frustrierend dann auch, oder?
Total.
Zweimal irgendwie zum Greifen nahe und dann zack, nö, doch nicht.
Ja, genau. Und das ist natürlich eine Frustration, mit der muss man lernen umzugehen als Drehbuchautor oder Theaterautor, dass man Ideen hat, die dann letzten Endes nie verwirklicht werden.
Wird man dafür wenigstens bezahlt?
Schlecht, wirklich schlecht. Ich glaube, ich habe in 12 Jahren mit dem Projekt 30.000 Euro verdient. Also unterm
Davon
Strich,
kannst du nicht leben, nee, verdient deine Frau wenigstens gut.
Und das war wirklich ein Fulltime-Job, also es war sehr, sehr viel Arbeit. Egal, mir war wichtig, dass eben die Familiengeschichte von uns, die Geschichte meines Vaters, dass die wirklich erzählt wird in einem fertigen Werk. Und dann habe ich meinen ersten Roman geschrieben und ich wusste gar nicht, wie das geht. Weil, kannst dir vorstellen, bei Theaterstücken oder Drehbüchern, da geht es immer sehr stark um Dialoge und ich glaube, ich bin ganz gut im Dialogschreiben, aber einen Roman zu schreiben hat nochmal eine andere Aufgabe. Ja, musst du irgendwie eine andere Art finden zu schreiben. Und dann habe ich gegoogelt, was braucht man, um einen Roman zu schreiben? Und die Antwort war ein Computer und eine Tastatur. Und dann habe ich es gemacht.
Und, aber du hast nicht nochmal irgendeinen Kurs belegt
nein,
oder sonst was?
Nein.
Oder dir von anderen Autoren Tipps geholt? Oder?
Nein, ich habe selber immer sehr, sehr viel gelesen und schon immer geschrieben. Und für mich ist es ein Fest zu schreiben. Ich habe einfach richtig, richtig Spaß am Schreiben. Mich kannst du wirklich mit meinem Rechner und einer Tasse Kaffee über 48 Stunden allein lassen und mir wird nicht langweilig, weil ich schreiben kann. Und so war es bei dem Roman auch. Ich habe dann aus dem Material innerhalb eines Jahres einen fertigen Roman geschrieben. Aber noch länger als diesen Roman zu schreiben, hat es gedauert, einen Verlag zu finden.
Ja, das ist nicht einfach.
Nein, weil
Papier ist teuer.
Ja, nee, der Hauptpunkt ist, also wenn du dich an die großen Verlage wendest, wie ich das getan habe, an Suhrkamp, Rowohlt, Piper oder irgendwie sowas, dann lesen die das gar nicht, was du denen schickst oder ihnen anbietest zu schicken, sondern die sagen, worum geht's? Und dann skizzierst du das kurz und dann sagen die, nee, das will der Buchmarkt nicht. Der Buchmarkt will ein Regionalkrimi, wo ein Kommissar auf Hiddensee Urlaub macht und eine Leiche findet und rausfindet, wer es war. Entweder das.
Und der Kommissar hat auf jeden Fall ein Alkoholproblem, hat keine feste Freundin und auch keine Frau, hat sehr viele Affären.
Das
muss auch genau beschrieben werden in dem Buch.
Das sind die Variablen dann. Aber es ist halt immer dieser klassische Krimi-Plot im weitesten Sinne. Oder es ist eine Geschichte über zwei junge Menschen, die sich im Internat kennenlernen und ineinander verlieben und feststellen, dass sie magische Kräfte haben. So, das läuft. Das findest du in jeder Buchhandlung hundertfach. Und das wird auch immer mehr verlangt von den Verlagen, weil sie wissen, es wird einfach gekauft. Mhm. Und eine Geschichte aus den 70er Jahren über eine Polizeieinheit, über Menschenhandel, über Prostitution, etwas, was im weitesten Sinne gar nicht lustig ist, weil ich komme ja eigentlich eher aus der Comedy. Ich habe ja sehr viel Comedy-Schauspiel gemacht. Das wollten die nicht. Und deshalb musste ich dann tatsächlich, ich habe dann noch eine Literaturagentin in München angerufen und in der Hoffnung, dass die mir einen Verlag suchen kann. Und dann sagte die, ja, Sie spielen doch selber mit in dem Roman. Wie alt waren Sie denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, 13. Ja, dann ist das ein Jugendroman. Und dann sage ich, nein, das ist kein Jugendroman.
Besser nicht.
Es geht um Prostitution und so. Ne? Aber ja, Sie waren doch 13, dann ist das ein Jugendroman. Und mit der war nicht zu verhandeln. Und dann habe ich glücklicherweise von der Gute-Leute-Fabrik Lars Meyer getroffen. Und der ist ja sehr, sehr gut vernetzt hier in Hamburg.
Ja.
Und der hat mir dann den Kontakt zum Junius-Verlag beschafft. Und Steffen Herrmann, der Verleger, der hat den Roman gelesen und fand das einfach super, dass es wirklich jenseits dessen ist, was man normalerweise auf dem Buchmarkt so haben möchte. Der ist da voll drauf angesprungen. Und ja, dann zack, wie lange? 12 Jahre später war es plötzlich ein Roman.
Wie war das, als du dann deine Exemplare zugeschickt bekommen hast in einem Pappkarton aufgemacht? Ja, ich stelle, also wirklich nach so einer langen Zeit, und man muss ja sagen, der Verlag ist wirklich toll, weil die bringen mal andere Bücher auf den Markt und gucken nicht nur darauf, wie können wir hier möglichst viel Kohle rauspressen, ja, genau. Und qualitativ total hochwertig.
Ja.
Wirklich tolle Bücher. Wie war das, als du dieses Paket geöffnet hast?
Das war schon toll, einfach weil das diese wahnsinnig lange Vorlaufzeit hatte. Und ja, man hat sowas in der Hand. Ne? Ist ja beim Theaterstück hast du ja auch irgendwie ein Endergebnis, das ist dann auf der Bühne. Aber wenn du das abgespielt hast, dann ist es auch wieder weg aus der Welt. Also es bleibt nichts Materielles da. Aber diesen Roman zu haben, den tatsächlich meinen Kindern geben zu können, zu sagen, möchtet ihr was über euren Großvater erfahren, so lest mal, das ist schon geil, schon echt cool.
Und es ist ja nicht, das ist ja tatsächlich was für die Ewigkeit im Prinzip, ne? Es ist, ja, es ist was, was bleibt.
Das ja, bleibt. Ja, genau. Also letzten Endes ist nichts für die Ewigkeit. Ne?
Und wer weiß, vielleicht findet das in 200 Jahren irgendwer hinten ja. im Bücherregal bei Fanny oder so sortiert das aus. Ja, ich finde schon, das ist schon eine sehr emotionale Bindung, oder? Die man zu so einem Werk dann hat.
Ja, ja, ich habe auch wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen gehabt von Leuten, die den Roman schon gelesen haben. Unter anderem eben ehemalige Kollegen meines Vaters, die selber an der 16 Dienst gemacht haben in den 70ern und 80ern. Und einer von denen hat was ganz Tolles gesagt, hat gesagt, naja, genau genommen ist das nicht hundertprozentig so passiert, wie du es da geschrieben hast, aber genau so ist es gewesen. Und das war genau das, was ich mir gewünscht habe, weil ich wollte nicht explizit so der Hamburger Geschichtsschreiber sein, der quasi bei Wikipedia recherchiert, wie war das denn jetzt, und die einschlägige Literatur liest und so, sondern ich habe den Leuten zum Teil auch andere Namen gegeben. Ich habe einige Figuren zusammengefasst, weil du natürlich bei einem Roman auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten wirklich erzählen kannst, dass das nicht zu ausufern wird. Ich habe jetzt 6 Hauptfiguren, das ist schon eine Menge. Und deshalb musste ich bestimmte Figuren, bestimmte Mentalitäten, bestimmte Atmosphären einfach zusammenlegen, ne? Oder wie ich gerne sage, zusammenrepern. Das ist etwas, ja, was viele Leute nicht wissen, warum die Reeperbahn Reeperbahn heißt. Das hängt ja damit zusammen, dass hier Taue für Schiffe hergestellt wurden.
Ja.
Und die Reeperbahn ist deshalb so lang, weil diese Taue eben lang geflochten wurden. Das fängt an so ganz klein mit so einzelnen Fasern, die ineinander verdrillt werden. Und dann werden daraus nach und nach große, stabile Taue. Und genau genommen war meine Arbeit an diesem Roman sehr ähnlich. Ich habe ja nicht eine Grundidee gehabt, die ich dann so langsam sukzessive ausgebaut habe, sondern ich habe wirklich hunderte von kleinen Geschichten gehabt. Hunderte einzelne Fasern, die ich zu einem großen Erzählstrang zusammenrepern musste. Und das war eigentlich meine Hauptaufgabe.
Du bist der Rebschläger.
Ja,
das ist ja cool. Meine Güte. Du, zweites Standbein.
Ja, genau.
Wer weiß, wird vielleicht auch noch mal gebraucht.
Genau.
Ja, ich lese dein Buch hier auch. Gerade, wie ich dir schon gesagt habe, bin ich leider nicht ganz fertig geworden. Also ich finde es auch wirklich toll geschrieben. Habe ich jetzt gar nicht unbedingt bei jemandem, der so viele andere Jobs hat, habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass ein Schauspieler und Drehbuchautor, ist ja noch mal was anderes, ein Buch zu schreiben, so ein gutes Buch schreiben kann. Ich war ganz überrascht.
Ja, schön, dass du das sagst. Aber tatsächlich habe ich angefangen zu schreiben vor 50 Jahren, als ich 8 Jahre alt war. Da hatte mein älterer Bruder einen Motorradunfall und mit Fahrerflucht und so ganz übel. Und der musste danach ein halbes Jahr im Krankenhaus liegen. Und ich war ganz klein und wollte ihm irgendwas Gutes tun und habe ihm dann eine Kurzgeschichte geschrieben, die er lesen konnte. Irgendwas über Wikinger oder irgendwie sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber das ist in meiner Erinnerung das erste Mal, dass ich ein eigenes Werk geschrieben habe. Und das Schreiben begleitet mich eben seit einem halben Jahrhundert, seit 50 Jahren. Und auch wenn ich dann später eine Schauspielausbildung gemacht habe und bis heute hauptsächlich als Schauspieler arbeite, ist Schreiben immer ein ganz, ganz wichtiger Teil von mir. Und ich erzähle einfach wahnsinnig gerne Geschichten. Und ich glaube, wenn man das viel tut, in Kurzgeschichten oder auf der Theaterbühne oder in Drehbüchern, dann ist es nicht mehr so ein ganz großes Hexenwerk, eine gute Geschichte auch in Romanform zu erzählen. Ne?
Ja, aber ich glaube, es ist schon auch noch ein Unterschied. Du wirst jetzt bestimmt nur noch Romane schreiben. Ja, nichts mehr mit Schauspielerei.
Ja, witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich ja die Zeit zwischen 1976 und 86 recherchiert, weil 86 eben diese wirklich einschneidenden Erlebnisse waren, dass A, die Wache 16 von der Budapester umgezogen ist in die Lerchenstraße und zum anderen gab es eben den Hamburger Kessel und die Pinzner-Morde. Also das ist wirklich ein sehr einschneidender Moment für die Hamburger Polizei gewesen. Und deshalb wollte ich die Geschichte von 76 bis 86 erzählen. Und ich bin jetzt im ersten Band des Romans gerade mal so die ersten 2 Jahre, glaube ich, die ich
da... Ich wollte gerade sagen, also ich bin mit Sicherheit über die Hälfte des Buches hinaus und es ist definitiv 70er.
Ja, absolut, absolut.
Also Frieda Schulz, Kiezpate also Eros Center, Messerstecherei und Hells Angels, Rockerkrieg, das ist 70er gewesen.
Absolut, absolut. Ja. Und deshalb hoffe ich halt sehr, dass der Roman sich so gut verkauft und der Verlag Interesse daran hat, noch einen zweiten und einen dritten Band zu machen, weil dann könnte ich die Geschichte wirklich zu Ende erzählen, weil das Wichtige und Interessante ist ja, dass ein Großteil dieser Figuren sind reale Figuren. Die haben ja eine zu Ende erzählte Geschichte und die möchte ich natürlich zu Ende erzählen. Jetzt endet Hamburg Wache 16 mit einem gewissen Cliffhanger auch. So viel kann ich dir schon mal verraten.
Na so, toll.
Es werden bestimmte Geschichten auch zu Ende erzählt, aber darüber hinaus gibt es natürlich noch so ein paar lose Fäden, die nochmal neu gerepert werden müssen.
Hast dir gleich für dein zweites Standbein die Tür offen gehalten.
Ganz genau.
Das hast du ganz genau gelöst. Das ist wie diese Netflix-Serien, die einfach mal aufhören. Und ja, dann gehst du sofort auf Google und guckst, gibt es da noch eine Staffel? Nö,
hat sich
eventuell,
nicht rentiert,
ne? Vielleicht
lohnt es sich auch nicht. Ja, es ist halt immer ein Markt, ne? Also, und entweder das verkauft sich oder verkauft sich nicht. Und dann ist den Produzenten eben auch egal, ob die Leute mit einer halbfertigen Geschichte zurückgelassen werden oder nicht, ne? Das interessiert keinen. Das interessiert dann in der Regel nur die Zuschauer und den Autor, aber nicht den Produzenten.
Ja, ein bisschen, da kennst du dich aus, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich bin in dem Fall nur Konsument.
Ja.
Glaube ich, eine relativ harte Welt, kann ich mir vorstellen.
Total.
In der du da beruflich unterwegs bist.
Ja, das ist auch echt schwierig, sich da zu behaupten, wenn man einen eigenen Kopf hat, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise seinen Job machen möchte, wenn man ein bestimmtes Kultur- und Kunstverständnis hat. Es gibt einen Grund, warum ich nach einem ersten Festengagement am Staatstheater gesagt habe, ich arbeite nur noch frei. Ich mache nur noch mein eigenes Ding. Ich bin nur noch mein eigener Produzent. Weil ich es nicht ertrage, dass mir Leute, die ich zum Teil als inkompetent kennenlerne oder als lieblos, in meine Kunst reinquatschen. Und ich halte auch nicht viel davon, dass das Kunst so ein demokratischer Prozess ist, sondern es gibt einen Menschen, der eine Idee hat. Und da muss man alles als Produzent in der Regel eigentlich alles aus dem Weg räumen, um diese Kreativität sich voll entfalten zu lassen. Und es kann nicht sein, dass ein Produzent, ein Redakteur oder wer auch immer auch noch irgendwie eine Agenda hat, was man in der Geschichte auch noch erzählen sollte. Weil dann verwässert das in der Regel und wird Banane. Und dann haben wir halt ZDF-Vorabend.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in deiner Branche sehr viele Menschen gibt, die sich für sehr wichtig halten und gerne, tut mir leid, also ich kann es mir so vorstellen und gerne alle mitreden möchten.
Ja, und da muss man wirklich so eine gewisse Psychohygiene auch walten lassen und sagen, wie oft gebe ich mir das? Es gibt ja bestimmte Projekte, die sind so groß, die kannst du in der Regel nicht alleine machen. Selbst ganz große Hollywood-Stars wie George Clooney oder so, die sind ja darauf angewiesen, dass sie mit Produktionsfirmen klarkommen, wenn sie keine eigene Produktionsfirma haben. Und selbst dann, selbst wenn sie eine eigene Firma haben, müssen sie mit den Verleihern klarkommen. Also das ist immer ein Riesenprojekt. Und in Deutschland ist es eben auch so, wenn du einen Film machen willst, dann musst du dich mit anderen Leuten vernetzen. Dann musst du Kompromisse finden. Dann musst du durch dieses Nadelöhr des Zusammenreperns als Team gehen. Mhm. Beim Theater ist das nicht so. Beim Theater ist es so, dass ich meine Stücke selber schreibe. Und zwar genau so, wie ich es cool finde und denke, das würde ich selber gerne auf der Bühne sehen. Und dann bezahle ich alles. Dann bezahle ich die Regie und die Ausstattung und die Werbung und schicke das auf Tournee. Also ich bin quasi nicht nur Autor und Schauspieler, sondern auch Produzent meiner eigenen Arbeit. Und dadurch bin ich total frei. Und das geht, das kann ich im Theater machen, weil ein Theaterstück zu produzieren kostet, weiß ich nicht, 20, 30, 40.000 Euro. Und wenn du weißt, du spielst das viel, dann amortisiert sich das auch, dann ist alles cool. Aber wirklich einen Kinofilm selber zu produzieren auf eigene Kappe, das ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach nahezu unmöglich.
Mhm. Machst du lieber dein eigenes Ding.
Ja.
Fährst du besser mit.
Ja.
Aber Theater ist auch irgendwie, ich finde Theater ist so ehrlich.
Du, ich habe die Schauspielschule angefangen und ich hatte null Ahnung von Theater. Das Einzige, was ich an Theater kannte, war das Ohnsorg-Theater, was ich vielleicht mal im Fernsehen gesehen hatte oder das Weihnachtsmärchen, was uns in der Schule gezeigt wurde. Und mehr Theatererfahrung hatte ich nicht. Ich bin zur Schauspielschule gegangen, weil ich der totale Filmfreak war. Rambo, Rocky, so die ganzen Geschichten, ne, wo ich einfach dachte, geil, will ich auch. So, ja, ich will auch ein Actionheld sein oder einfach dieses Medium ganz, ganz toll fand. Der Pate, großartige Dinge, wo ich dachte, das will ich auch tun. Und dann wurde ich in der Schauspielschule mit Theater konfrontiert und hatte da erstmal so, das war wie so eine Hilfskunst. So, das macht man, wenn man keine Filme machen kann. Und dann habe ich nach und nach erst begriffen, welche unglaublichen Möglichkeiten du im Theater hast. Du hast natürlich nie die Verbreitung. Wie ein Film. Ja, ein Film hat im Idealfall 1, 2, 3 Millionen Zuschauer in Deutschland im Kino. So viele Zuschauer werde ich in meinem ganzen Leben nicht haben im Theater, egal wie viel ich spiele. Selbst wenn ich jeden Abend irgendwie 200, 300, 400 Leute habe. Und trotzdem gelingt es mir im Theater, den Leuten auf eine Art und Weise was mitzugeben, wie es ein Film nicht kann. Und das erfahre ich zum Beispiel dadurch, dass ich während der Schauspielschulzeit habe ich meinen Kollegen Bader kennengelernt. Christian Bader, der immer noch den Caveman hier am Tivoli spielt. Wir sind auf dieselbe Schule gegangen und er hat viel Straßenmusik gemacht. Ich habe so Polittheater auf der Straße gemacht. Wir haben uns zusammengefunden und haben uns das Bader-Ehnert-Kommando genannt und sind damit dann am Anfang der 90er Jahre, an Schulen gegangen und haben sehr wilde, sehr durchgeknallte, sehr lustige Stücke zum Thema Klimakatastrophe gemacht. Das war damals für viele Leute noch gar kein Thema. So, was? Klimakatastrophe?
Lang her, ja.
Ja, ja, genau. Und da waren wir sehr früh dabei. Und das Interessante war, dass wir frisch von der Schauspielschule mit Anfang, Mitte 20, gar nicht so weit weg waren von den Zuschauern, die vor uns saßen. Die waren so 17, 18, ne? Und viele von denen, oder immer wieder passiert es, dass Leute kommen und sagen, du bist damals in meiner Schule gewesen und hast mir die Schneesucher gezeigt. Das war unser erstes Stück. Und seitdem esse ich kein Fleisch, ich fahre kein Auto und ich kämpfe für den Erhalt der Regenwälder und denke so, wow, was für ein Impact
siehst
haben
du?
Wir da hinterlassen.
Ja.
Und manche Leute sind halt wahnsinnig berührt. Und das ist etwas, was im Theater oft stärker möglich ist als in einem Film. Insbesondere dann, wenn irgendetwas passiert, was nicht vorgesehen ist. Die Leute lieben das ja, wenn, weiß ich nicht, ein Scheinwerfer ausfällt oder ein Handy klingelt oder eine Requisite,
klar,
eine
super.
Kulisse zusammenbricht. Wie reagiert er drauf? Uh-huh. Weil das ist der Live-Moment, wo die Leute wissen, dass im Film würden wir niemals einen wirklichen Kontakt zu dem Schauspieler haben. Aber hier auf der Bühne haben wir das und der kommt runter und spricht zu mir. Der macht was, was nur heute Abend so ist. Und niemand wird das jemals wieder so sehen. Und ich glaube, dieses Live-Erlebnis ist gerade im Hinblick auf KI, auf das, was uns noch erwartet, an Fake-Videos, an permanenten Zuballerungen mit irgendwelchen Videos, wird dieses Live-Event immer wichtiger und wird immer bedeutungsvoller für die Leute.
Aber nicht nur für die Leute, entschuldige, nicht nur für die Leute, sondern wahrscheinlich für dich ja auch. Ich meine, ob du jetzt 2 Millionen Menschen mit einem Film erreichst, über die du nichts weißt, die du nie gesehen hast, das ist ja nur eine Zahl. Mhm. Klar kann man sich dann freuen und sagen, ach wie geil, ich bin der Allerbeste, weil ich habe die Megarolle gespielt und alle finden mich toll. Aber mit denen hast du nichts zu tun. Du hast die nie gesehen und dir werden einfach nur Zahlen auf den Tisch gelegt. Klar kann man sich freuen, wenn man erfolgreich ist, aber Ja, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich damit endet so. Es dann auch schon mit der Info, oder?
Ja, ja, genau. Also ich sage immer zu den Zuschauern, Theater ist wie Sex. Das heißt, der da oben kann nur so gut sein wie die da unten. Also wenn ihr nicht mitmacht, wenn keine Verbindung entsteht zwischen uns, dann entsteht da auch nichts. Und ich spüre selber als Schauspieler, was es mit mir macht, wenn die Leute voll bei mir sind, wenn die mir eine Energie rüberschieben. Und das muss nicht nur der frenetische Schlussapplaus sein, sondern einfach, dass sie da sind, dass wir diesen Abend gemeinsam bestreiten. Und dann ist das wirklich ein Geben und Nehmen. Ja, und wenn es dann tatsächlich passiert, dass man Standing Ovations von 400 Leuten kriegt, die einem wirklich zujubeln und dankbar sind für das, was sie gesehen haben, dann macht das rein körperlich was mit einem. Ja, dass man wirklich geflasht ist, als hätte man gerade gekokst oder irgendwas anderes zu sich genommen. So, ist schon cool.
Ja, na klar. Das ist dann wahrscheinlich der Moment, wo man so richtig Erfolg hat mit dem, was man macht, ne?
Ja, so also kommt eben halt immer drauf an, was du als Erfolg definierst. Ne? Für mich war...
Naja, so ein Stück weit auch persönlicher Erfolg. Ne? Man hat an dem Abend das einfach toll gemacht und ist voll da gewesen, voll angekommen.
Energetische Vernetzung. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich bin erfolgreich, wenn mich möglichst viele Leute auf der Straße ansprechen, weil sie mich kennen. Oder ich bin erfolgreich, wenn ich mir verschiedene große Autos kaufen kann von meinem Geld oder irgendwie sowas. Und das sind Dinge, die für mich nicht wirklich relevant sind.
Das ist doch schön. Das finde ich gut. Wir sind da total beisammen. Ist am Ende des Tages auch ein bisschen egal.
Ja.
Ja. Lass uns einmal zum Kiez zurückkommen, weil, also für die Leute ist das ja eher, ich kann mir vorstellen, dass die so, ja, der behauptet das einfach, die Wache 16, ich meine, die 15er sind doch die ganzen harten Fälle haben, 16 kennt kein Mensch und wieso, weil du schreibst ja auch, die besonders harten Fälle waren an der 16. Mhm. Was waren das für Fälle? Kannst du ja einmal so ein bisschen, damit man auch einen kleinen Einblick in dein Buch kriegt, was da beschrieben wird?
Ja, also ich glaube, dass die 15er, die haben ja, das war ja nicht Kindergeburtstag, was die gemacht haben. Das war ja keine Dornröschenwache. Also so nennt man ja Wachen, an denen nichts los ist. Das war die 15 natürlich auch nicht. Die waren ja auch mittendrin, hatten auch sehr viel mit Rotlicht zu tun. Damals war es so, dass der Zuschnitt der Reviere auch noch ein bisschen anders war. Also die Wache 15, die Davidwache, die hatte quasi die Reeperbahn und alles südlich davon bis runter zum Hafen. Und erst viel später war dann auch alles nördlich von der Reeperbahn, also Hamburger Berg, Große Freiheit und so, war dann auch deren Revier. Das gehörte aber in den 70ern und 80ern noch zur Wache 16. Die sind also quasi bis zur Reeperbahn ran. Und insofern gab es dann natürlich auch ganz, ganz viele Überschneidungen. Aber während die 15er quasi in diesem auch sehr glamourösen, weltbekannten Viertel unterwegs war mit viel Leuchtreklamen und sowas, die überall angebracht waren, waren im Revier der 16er eben auch sehr viele so Trinkerkneipen, sehr viele Obdachlose, sehr viele kaputte, wo man einfach, wo der Dienst nicht nur hart war, weil man sich mit irgendwelchen Rotlichtgrößen Schlägereien geliefert hat, das war ja eher die totale Ausnahme, sondern du hast einfach mit sehr verletzten, gescheiterten Existenzen zu tun, ne? Was eine große Belastung im Dienst eben auch darstellt. Und wenn du dann merkst, dass die Regeln, die dir eigentlich vorgegeben sind als Polizist, nicht besonders gut funktionieren und du versuchst irgendwie es trotzdem gut zu machen, diesen Job zwischen Sheriff und Sozialarbeiter auf dieser Messerschneide sich zu bewegen durchs Viertel, dann ist das schon eine große Herausforderung. Dann ist das kein Job, den du am Dienstende einfach so da hängen lässt. Und ich habe ja selber einige Erlebnisse gehabt an der Wache 16, wenn ich zu Besuch war. Da bin ich natürlich nie bei den krassen Einsätzen dabei gewesen. Ich saß ab und zu im Streifenwagen und wenn dann wirklich was war, wenn es
irgendwo... Das ist schon nicht erlaubt.
Ja, aber wir reden von den 70er Jahren. Ne? Das war halt ein bisschen anders.
Heute fährst du nicht mehr im Streifenwagen mit in Hamburg,
natürlich nicht.
Das kannst du vergessen.
Da hat sich eine Menge verändert. Vieles zu Recht und auch zum Guten hin und vieles, wo man vielleicht nochmal drüber sprechen könnte. Aber tatsächlich bin ich dann natürlich bei den ganz krassen Einsätzen ausgestiegen und habe mir das dann nur hinterher erzählen lassen, was passiert ist. Aber es gibt die Situation, dass ich als 15-, 16-jähriger Punk mit Irokesenschnitt und veganer Lederjacke und hinten steht All Cops are Bastards drauf, zusammen mit meinem Vater und seinen Kollegen im Aufenthaltsraum der Wache 16 sitze.
Das fanden die lustig?
Oder ja, nicht so? Ja, fanden die schon lustig. Ich meine, genau genommen dachte ich damals, ich bin großer. Aber die haben natürlich gedacht, das ist ein 15-jähriger Knirps, der sitzt hier mit seiner komischen Frisur und so, lass ihn doch, ist doch egal. So, ne? Die waren alle ganz süß mit mir. Natürlich auch als Sohn eines Kollegen, da hat man ja dann auch nochmal eine andere Herangehensweise. Auf jeden Fall saß ich mit denen zusammen und konnte nach und nach neben dieser ganzen zum Teil machohaft wirkenden Attitüde, die die hatten, ne? Also auch mit Sonnenbrillen und dann in Slow Motion mit dem Streifenwagen durchs Viertel fahren und so, das ist ja auch geil. Hatten die aber zum Teil sehr intensive Gespräche über ihre Einsätze, was ihnen da so widerfahren ist, was das gefühlsmäßig mit ihnen gemacht hat. Und manchmal haben die sich nach der Schicht einfach noch zusammengesetzt mit einem Bier und haben erzählt, was ihnen passiert ist im Laufe des Tages. Das war Supervision, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Ne? Und die waren sehr viel tiefgründiger, als man es im ersten Moment vielleicht denken würde. Und wenn man dann mit denen zusammensitzt und plötzlich kommt ein Notruf rein und 7, 8 große, breite Männer lassen ihr Franzbrötchen fallen und springen aus dem Fenster, rennen zum Streifenwagen und fahren irgendwo genau dahin, wo gerade richtig die Scheiße am Dampfen ist, dann empfindet man Respekt. Dann sitzt du da als 15-, 16-jähriger Junge und denkst, ist schon auch irgendwie ganz schön geil, was die hier machen.
Selbst als Punk.
Selbst als Punk. Und ich glaube, genau diese Ambivalenz, die hat mich, glaube ich, zum richtigen Mann gemacht, diesen Roman zu schreiben. Also weil ich wirklich als Punk ungute Polizeierlebnisse gehabt habe.
Was denn? Geh mal in Einzelheiten. Mussten die dich auch mal mitnehmen, die Kollegen deines Vaters oder dein Vater selber?
Nee, also wenn es jetzt tatsächlich so gewesen wäre, dass ich irgendwie Scheiße gebaut habe und Polizei nimmt mich mit, dann hätte ich das ja eingesehen. Das war ja damals tatsächlich auf dem Kiez auch noch so eine Einsicht da bei den Leuten, die sagten, ja, ich habe den Schutzmann ja auch angerotzt oder ich habe dem auf die Fresse gehauen, natürlich werde ich jetzt mitgenommen. So, ne? Das ist ganz klar. Heute würde man sagen, nein, und das stimmt alles überhaupt nicht und Anzeigen machen und keine Ahnung was. Und damals war das irgendwie so, der Schutzmann hat irgendwie auch schon recht mit dem, was er da macht. Jetzt habe ich als Punk aber beispielsweise auf der Anti-AKW-Demo in Brockdorf einfach gemerkt, da laufen Jungs wie ich rum, andere schmalbrüstige Öko-Zausel mit irgendwelchen Pappschildern wenden sich gegen die Atomkraft und über uns fliegen Hubschrauber und martialisch ausgestattete Polizisten schießen mit Tränengas. Das ist nicht cool. Da haben die total überreagiert. Und das meine ich eben, dass ich nicht alles toll finde, was Polizisten machen, sondern dass ich schon sehr genau sehen kann, wenn Einsätze entgleiten und in die falsche Richtung gehen. Und trotzdem habe ich Polizisten halt auch immer wieder erlebt als einfach die Guten. Mhm. Und insofern bin ich weder pro noch contra Polizei, sondern ich glaube, ich kann da sehr sachlich aus beiden differenziert. Perspektiven.
Ja, ich glaube schon. Das kann man ja nur sein, wenn man sich mit etwas auskennt. Ja. Und aber als Punk hier auf dem Kiez, so Hafenstraße und so, du warst jetzt kein Besetzer, ja?
Nee, ich habe nicht selber mitbesetzt, aber ich bin natürlich in der Hafenstraße gewesen und kannte da Leute und in den besetzten Häusern in der Schanze und im Karo-Viertel. Das waren ja alles Leute aus meiner Peer Group sozusagen, ne? Aber ja, Punk hatte ja auch dann sehr unterschiedliche Abzweigungen genommen. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich sei so eine Art Otto-Versand-Punk, weil die fand mein Zimmer immer viel zu ordentlich. Ich war so ein ganz ordentlicher und habe immer alles aufgeräumt, aber hatte auch ein Iro und eine Lederjacke. Und irgendwie passte das alles nicht so ganz zusammen.
Spricht ja für so einen Wohlstandspunk, ne? Irgendwie, ja.
Nee, Wohlstand war bei uns nicht so der Fall. Wir sind ja haben in Mümmelmannsberg gelebt, da bin ich aufgewachsen. Und Geld war immer ein Riesenthema. Also wir waren eher prekär, würde ich sagen. Und trotzdem hat sich die Punk-Szene dann ja ganz unterschiedlich entwickelt. Manche wurden dann eher so Öko-Punks, manche waren dann Nazi-Punks und keine Ahnung was, ne? Und insofern war ich nicht einer der Fertigen, die irgendwie zugekifft irgendwo am Mönckebergbrunnen saßen oder irgendwie sowas. Ne? Das war mir einfach zu dumm.
Nee, du saßt in der Wache.
Ich habe damals schon recherchiert.
Genau. Du wusstest das damals schon.
Ja.
Was hast du denn für Situationen da erlebt an der Wache? Ist dir da irgendwas im Kopf geblieben, was du selber dort erlebt hast?
Ja, also wie gesagt, das sind tatsächlich eher die Erlebnisse in der Wache, wo man natürlich auch merkt, dass, weil bei den Einsätzen konnte ich natürlich nicht dabei sein, das war ja viel zu gefährlich. Das, wie gesagt, wurde mir dann immer nur erzählt. Aber wenn du in der Wache bist und siehst, wie mit den Polizisten umgegangen wird, das hat sich ja auch sehr verändert. Dass in den 70er Jahren kamen zu Weihnachten noch die örtlichen Gastronomen und Ladenbesitzer und haben dann Schinkenkeule und Weinkartons abgegeben, sich bedankt beim Schutzmann dafür, dass alles so gut gelaufen ist im letzten Jahr. Und das war nicht der Versuch einer Bestechung, sondern es war wirklich Danke so unter Nachbarn. Und 10 Jahre später geht die Tür auf und ein Autonomer kommt rein und wirft einen Molotow-Cocktail in die Wache. So, ne? Also das ist mal eine andere Ansage, ein anderer Umgang mit der Polizei, eine andere Wahrnehmung. Und
was tatsächlich passiert ist, ja?
Ja. Und das ist
war dein Vater da anwesend?
Das
weißt du gar nicht.
Weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber ich kenne natürlich die Geschichte von ihm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er dabei war. Aber da stellt sich auch immer die Frage, was ist das Ei, was ist die Henne? Weil es gab dann natürlich Mahnwachen an der Wache 16 wegen Polizeigewalt. Es gab natürlich eine immer härtere, durchgreifende Polizei, weil sie vehement angegangen wurden, weil ihre Autos kaputt gemacht wurden, weil Polizisten im Auto saßen und plötzlich kommen 6, 7, 8 Leute mit Baseballschlägern und zertrümmern den Streifenwagen von außen, während da 2 Leute drin sitzen. Und das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Und irgendwann gab es dann nicht mehr den bürgernahen Beamten, der da durchs Viertel schlendert, sondern heute sind die halt alle ja im Zweifelsfall mit Schuss- und stichsicherer Weste unterwegs. Ne? Das ist ja schon extrem, was sich da getan hat. Die Wahrnehmung von Sicherheitskräften, von Polizeikräften. Ne? Und das wird ja immer absurder, wenn man jetzt plötzlich immer häufiger hört, dass wildfremde Leute auf Rettungskräfte einschlagen. Wenn jemand ist gerade dabei und macht eine Herzdruckmassage bei einem Verletzten auf der Straße und einer kommt vorbei und tritt den weg und man sagt, sag mal, ist irgendwas im Trinkwasser? Was ist los?
Ja, so, ne? Das ist
und,
schon
und
sehr,
das hat sich verändert,
sehr heftig, ne? Ja.
Und dementsprechend darf man vielleicht auch nicht allzu überrascht sein, wenn sich auch die polizeiliche Herangehensweise verändert hat. Ich habe damals ganz konkret erlebt, dass jemand reinkam in die Wache und der wurde vom Typen hinterm Tresen, vom Polizisten, gleich mal sehr vehement angefahren. Was willst du? So, ja. Und dann bin ich zu dem Wachhabenden gegangen und habe gesagt, Hannes, das ist irgendwie komisch. Also hier kommt jemand rein, hat vielleicht irgendein Problem, sucht Hilfe und so. Und dann haut der Typ so einen Spruch raus. Also ich würde mir echt komisch vorkommen, wenn ich als Bürger hier reinkomme und so begrüßt werde, ne? Und sagte, ja, hast du recht, stimmt, kann man eigentlich nicht machen. Als Polizist musst du eigentlich alles, was am Tag vorher gewesen ist, alles, was du mit diesem Typen schon erlebt hast oder mit deiner Meinung nach vergleichbaren Typen, musst du eigentlich wegstecken und wieder anfangen, ganz von vorne und sagen, guten Tag, was kann ich denn für Sie tun?
Genau, so, wir kennen uns ja noch gar
und
nicht.
Und er sagt,
Sie waren nicht jeden Tag
das ist halt Theorie. Ne? Ja. Und Praxis ist, du bist nach 30 Jahren auch echt ausgelutscht. Und im Zweifelsfall, sagt er, gibt es hier langjährige Polizisten, wo man sagen müsste, eigentlich müsstest du dir einen anderen Job innerhalb der Wache suchen oder vielleicht sogar einen ganz neuen Job, was anderes machen. Aber wir wissen das alle, wenn du 30 Jahre in einem Job warst, fängst du nicht mehr an, einfach mal so einen neuen Berufsweg einzuschlagen. Das kostet halt auch was, wenn du ein Haus hast, was du noch abzahlen musst und so. Ne? Und deshalb ist es, glaube ich, immer ganz gut, mal 100 Meter in den Dienstschuhen des anderen zu gehen. So, ne?
Ja, das ist eh immer gut.
Ja.
Perspektive wechseln. Gibt es irgendeine Situation, fällt dir was ein, was dein Vater damals, vielleicht auch eine aus dem Buch, ich weiß es nicht, weil es ist ja schon, also es ist an manchen Stellen ist es auch fiktiv natürlich, aber irgendeine Situation von damals, die du erinnerst, die dein Vater sehr geprägt hat, irgendein Einsatz?
Ja, mein Vater war ein erstaunlich ruhiger Mensch. Wir sprechen diesbezüglich immer vom Enert-Gen, weil ich und meine Brüder, wir haben das auch. Wir können also wirklich sehr, sehr lange sehr entspannt bleiben und immer so gar nicht reagieren. So reagieren in der Geschwindigkeit von Kontinentalplattenverschiebung. So immer erstmal gucken, mal abwarten. Und mein Vater war auch so und das ist ihm im Dienst natürlich voll zugute gekommen. Und einmal war eine große Punk-Demo. Ich weiß gar nicht, um was es ging, aber es waren sehr viele Punks und Autonome dabei. Und seine Aufgabe war es, im Streifenwagen zu sitzen und eine Straße zu sperren. Ganz unaufwendig so als Streifenpolizist, was man so macht, Standard. Und das Fenster ist runtergekurbelt und er hört sich 5-6 Stunden lang die fiesesten Beschimpfungen an, was er von Arschloch ist, Scheißbulle, Drecksnazi, verpiss dich. Und das gipfelte darin, dass irgendein Punk ihn durch die offene Fensterscheibe angespuckt hat. Und da ist bei ihm was durchgeglüht. Da ist er aus dem Wagen gesprungen und ist dem hinterhergerannt. Um die Ecke und zieht dem die Beine weg. Und da steht eine Wand von 15 Fotografen, ne? Mopo, Abendblatt, Taz, alles, was man sich so wünscht, und machen einmal ein schönes Fotoshooting, während er das macht. Ja, und dann kriegst du ja, ist natürlich doof gelaufen. Mhm. Und davon mal abgesehen, dass es dann am nächsten Tag überall in der Presse war, zu sagen, so sind die Polizisten und das machen die hier mit den Leuten. Hat er denen dann quasi Handschellen angelegt und in den Streifenwagen gesetzt und war so aufgebracht, was man sich ja gut vorstellen kann, ne? Weil das natürlich für die auch eine besonders stressvolle Situation ist, dass er beim Rückwärtsfahren des Streifenwagens noch gegen Laternenpfahl gefahren ist. Und das war natürlich Jubelfest für alle, ne? Weil sie, Scheißbulle, und jetzt machst du noch dein eigenes Auto kaputt. Und dann ja, hast du Rotze im Gesicht, bist total genervt, dein Dienstwagen ist im Arsch und du kommst an die Wache und sagst, ja, was ist denn gewesen? Ja, da Standard, wie immer. So, ne? Und das ist schon hart. Und das weiß ich, dass mein Vater üblicherweise sehr ruhig geblieben ist, immer versucht hat zu mäßigen. Aber ja, Reeperbahn, St. Pauli, 70er Jahre, irgendwann, ja, genau, ja, genau.
War er bei diesen Rotlichteinsätzen, jetzt Eros Center, du beschreibst ja in dem Buch diese Messerstecherei, diese sehr groß angelegte Messerstecherei im Eros Center damals, während der Kriege zwischen Rotlicht, Milieu und Rockern, genau, Hells Angels, war er dabei oder...
Er war bei verschiedenen Einsätzen dabei. Das war ja nicht nur im Eros Center. Das war also die Hells Angels, die haben ja versucht, an verschiedenen Stellen ihre Stellschrauben anzusetzen und Geld zu erpressen. Insofern hatte der immer mal wieder mit denen zu tun. Und ja, ich weiß jetzt nicht im Einzelfall, ob er tatsächlich bei dieser spezifischen Messerstecherei dabei war. Mein Vater ist halt auch... Der ist 99 gestorben und ich habe ja 2014 angefangen, wirklich intensiv in das Material einzusteigen. Und insofern habe ich sehr viel mit seinen ehemaligen Kollegen gesprochen, ne, die also zum Teil heute noch leben, und habe mir da sehr, sehr vieles erzählen lassen.
Wie war das für dich, diese ganze wirklich aufwendigste Recherche? Kannst du ein bisschen was vom Making-of sozusagen erzählen, was du da erlebt hast? Stell ich mir auch vor, dass das wahnsinnig kräftezehrend mit Sicherheit ist, aber auch bestimmt so irgendwelche Erkenntnisse. Oder?
Super interessant in jedem Fall, ne? Weil erstmal haben die in der Regel alle Bock drauf gehabt, das zu erzählen, weil das auch für die eine große, wichtige Zeit war und die wollten einfach, wollten einfach es rauslassen. So, ja. Und was ich einmal erlebt habe, war ein Kollege meines Vaters, Jochen Liesmann, der leider mittlerweile verstorben ist, der saß in meinem Wohnzimmer und erzählte eben auch von seiner Dienstzeit an der Seite meines Vaters. Und der erzählte von einer Geschichte, wo er im Dienst die Waffe ziehen musste. Und weil er sich bedroht sah, also Todesangst hatte. Und letzten Endes ging das alles glimpflich ab. Es wurde kein Schuss gelöst, kein Schuss ist gefallen, niemand wurde verletzt. Aber er erzählte mir das und weinte. 30 Jahre, 40 Jahre nach diesem Einsatz. Und dann habe ich gedacht, boah, man muss echt selber dabei gewesen sein, um zu begreifen, was für eine Intensität das hat. Weil wenn wir sowas als Drehbuchautoren erzählen würden, oh, da hat ein Polizist seine Waffe gezogen und hatte sie wieder weggesteckt. Mhm. Das ist nicht abendfüllend.
Der hat dich mal geschossen.
Ja, genau. Ja. Deshalb brauchen wir heute in jedem Tatort die Albaner-Mafia mit Maschinengewehren und Flammenwerfern und so, damit wir irgendwie nochmal wach werden und sagen, oh, es scheint offenbar dramatisch zu sein. Und ich habe das erlebt und habe gedacht, was ich schaffen möchte in diesem Roman, selbst wenn es nicht hundertprozentig alles so passiert ist, wie es da steht, ich möchte wirklich glaubhaft die Atmosphäre vermitteln, was damals passiert ist. Und wenn es mir gelingt, das Drama dieser Person ernsthaft zu erzählen, ohne noch irgendwas draufzusetzen an Eskapismus, dann habe ich es geschafft, dann ist es gut.
Ist auch auf dem Kiez eigentlich nicht nötig, gerade nicht in den 70ern und 80ern, als heutzutage
vielleicht. Nee, aber das ist ja eben auch etwas, was in den 70ern war es ja noch total unüblich, Schusswaffen zu haben. Ne? Das war ja tabu, weil alle klug genug waren zu sagen, wenn einer damit anfängt, ne, was wir dann beim Mucki Pinsner gesehen haben, dann haben alle welche und dann eskaliert das hier ganz furchtbar. Und deshalb haben die jahrelang drum gerungen, um zu sagen, Waffen sind hier tabu. Wir gehen mit Knüppeln und Fäusten aufeinander los, aber was anderes machen wir nicht. Ne? Und
naja, und Messern.
Genau. Und irgendwann kam dann Messer und dann kam irgendwann kamen dann Pistolen, natürlich. Und dann wurde das eben immer extremer und es gab Tote.
Aber was meinst du, der Kollege, Jochen hieß er, ja, deines Vaters, warum hat er geweint? Das hat ihn noch so sehr bewegt, weil er diese Todesangst damals hatte oder weil er überhaupt seine Waffe gezogen hat im Dienst? Was hat ihn daran so...
Todesangst.
Diese Todesangst, ja. Die er immer noch
Die er immer noch verspürte. Und das ist ein Trauma, was du mitschleppst. Mhm. Ne? Und der erzählte noch eine andere Geschichte von zwei Kollegen, die im Streifenwagen saßen. Und dann kam eben tatsächlich diese, ich weiß nicht, ob es Autonome waren, ich glaube ja, die mit Baseballschlägern und Latten diesen ganzen Wagen kleingehauen haben. Und dann sagte er, dann schrien unsere Kollegen über Funk wie Schweine, die abgestochen werden, ne? Und um Hilfe. Und du sitzt da und weißt, oh Gott, ich kann jetzt nichts machen, weil die sind ewig weit weg und die Streifenwagen müssen hier zusammengerufen werden, keine Ahnung was. Aber es ist natürlich eine unheimliche Belastung.
Und der Kollege, der Jochen, was war das für eine Situation? Weil du beschreibst ja einmal eine Situation in der Kneipe, wo es so ausartet, wo dann der Polle in die Decke schießt.
Ja,
war das so eine Bedrängungssituation oder was?
Er wurde da bedroht von anderen Leuten. Weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Einsatz das war.
Okay. Du beschreibst ja hinten, zählst du ja auch Menschen auf, die dich beraten haben.
Ja.
Du teilst das so ein Interesse, glaube ich, Blaulicht und Rotlicht.
Ja, genau.
Unter anderem, glaube ich, Thomas Hirschspiegel, ne?
Ja, genau.
Ja. Mein Ausbilder, mein Mentor.
Thomas hat ja
viele Jahre zusammengearbeitet.
Genau, der hat ja sehr früh angefangen zu fotografieren an der 16. Also ursprünglich war er, glaube ich, nur Fotograf. Und dann hat er angefangen, als Polizeireporter eben auch zu berichten. Und der kennt sich natürlich wahnsinnig gut in der Zeit aus. Der hat mir glücklicherweise auch sein Archiv aufgemacht. Also ich war im Mopo-Archiv und konnte dann die ganzen Artikel raussuchen aus dieser Zeit. Das ist natürlich auch ein Schatz gewesen.
Ja. Ne?
Und dann hatte ich mit Günther Zint, der hier hinter mir hängt, den habe ich halt auch getroffen. Der hat mir auch vieles erzählt. Und insofern habe ich wirklich versucht, sehr breit Informationen einzuholen aus unterschiedlichen Ecken.
Wie war das? Wie bist du an die Kontakte unter dem Stichwort Rotlicht gekommen? Da stehen ja nur Damen mit Vornamen oder abgekürzten Nachnamen.
Ja, genau.
Wie bist du daran gekommen?
Das sind zum Teil persönliche Kontakte und zum Teil Leute, die mir genannt wurden, also wo der Kontakt vermittelt wurde.
Prostituierte,
ja.
Die du
Ex-Prostituierte.
Dann Ex-Prostituierte.
Ja.
Und die hast du dann interviewt.
Genau. Und die haben dann das alles nochmal aus ihrer Sicht geschildert. Und das, also sowohl die Gespräche mit diesen Prostituierten und den Polizisten, die haben einfach dazu geführt, dass mir immer klarer wurde, ich möchte die 70er, 80er Jahre Reeperbahn nicht aus Perspektive des Rotlichts erzählen. Nicht aus der Perspektive von Zuhältern. Weil das Problem ist unterm Strich immer, erlebe es immer wieder, ob bei Spiegel TV oder in der Mopo oder wo auch immer. Es gibt halt immer wieder diese Berichte über diese irgendwie auch ganz spannenden Typen. Ne? Karate-Tommy und Lakshu-Dieter und wie sie alle heißen, Dakota, Uwe. Und alle haben so ihren Heldenmythos und irgendwie sind sie auch schräg mit ihren blondierten Haaren und ihren Goldkettchen und ihren gelben Autos. Was immer zu kurz kommt und was auch bei Luden von Amazon zu kurz gekommen ist, ist einfach, dass es Arschlöcher sind. Dass sie einfach Leuten sehr, sehr Übles angetan haben. Für Geld. Und in der Regel Frauen. Und mit Frauen umgegangen sind, wie man mit niemandem umgehen sollte. Und schon gar nicht mit einer Frau. Und das haben Polizisten halt, wenn nicht täglich, wöchentlich mitgekriegt. Wie Frauen mit breitgeschlagenen Gesichtern an die Wache gekommen sind. Und die Polizisten haben sich immer darum bemüht, Prostituierte zu behandeln wie jede andere Frau auch und Zuhälter zu behandeln wie jeden anderen Verbrecher auch. Mhm. Also das einfach da wirklich eine klare Trennlinie zu ziehen. Es gibt
eine totale Romantisierung, was das angeht.
Genau, na klar. Genau. Und das wollte ich vermeiden.
Du hast auch mit Pauli gesprochen, ne? Waldemar Paulsen, oder?
Nee.
Nee, mit dem nicht?
Nee. Nee,
mit Rotfuchs, weil der ja auch große Erfahrungsschätze hat. Vielleicht brauchst du ihn ja noch mal für ein weiteres Buch, den Rotfuchs Zivilfahnder
damals. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also das ist ja auch so, dass Leute, die in der Zeit dabei waren, dann auch unterschiedliche Meinungen haben über Leute, die, bin mir jetzt sicher, dass auch viele Leute über meinen Roman unterschiedlich denken, ne? Und sagen, der hat gar keine Ahnung, der weiß ja gar nichts oder so. Ne? Und so ist es eben auch.
Das war ganz anders.
Genau, genau.
Ja, aber das hast du immer.
Genau, und deshalb war es für mich eben auch wichtig zu sagen, das ist autofiktiv. Das basiert auf meiner Familiengeschichte, das basiert auf realen Ereignissen auf dem Kiez. Aber wenn es hier und da nicht stimmt, ist mir egal. Habe ich keine schlechte Nacht von.
Es ist ein Roman, ne?
Genau.
Es ist einfach ein Roman. Genau. Du hast vorhin angedeutet, also du bist im Mümmelmannsberg aufgewachsen. Und darf ich dich einmal nach deiner Mutter fragen? Weil du hast angedeutet, dass deine Mutter irgendwie eher Coming Out hatte.
Ja, meine Mutter.
Also das interessiert mich ja jetzt.
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Wir wohnten damals im Kollwitzring in Mümmelmannsberg. Und das ist eigentlich so eine ganz schöne Bungalow-Siedlung gewesen. Da sind, glaube ich, in der Straße so 8, 9, 10 Bungalows nebeneinander. Und ich glaube, in 7 oder 8 davon wohnten Polizisten. Ne? Mit Männern mit Schnauzbart, mit einer Frau und 2 Kindern. Wir waren die Einzigen, die 4 Kinder hatten.
Das ist ja schon völlig unanständig.
Ja, genau, genau. Auf jeden Fall war das so eine ganz klassische Polizistensiedlung. Und meine Mutter hatte Mitte der 70er, also ich glaube 76, ihr lesbisches Coming-out und hatte dann eine Freundin. Und mein Vater ist ausgezogen, die haben sich getrennt und diese Freundin zog zu uns. Und wir waren plötzlich in dieser Polizistensiedlung so der Lesbenhaushalt, so, ne? Und ich war damals 9 und ich bin dann quasi mit 2 Müttern so aufgewachsen. Ne? Und das war für mich auch nicht so dramatisch. Ich glaube, schwieriger war das für meine älteren Geschwister, weil die alle schon in der Pubertät waren, dann eben auch Klassenkameraden und Kameradinnen hatten, die das alles nicht verstanden haben und Sprüche gebracht haben.
War ja auch eine echt andere Zeit. Ne?
Absolut.
Also das musstest
Absolut.
Du dich in den 70ern erstmal trauen.
Absolut.
Meine Güte.
Und meine Mutter war, weil du so konkret nach ihr fragst, sie war beim Landessozialamt angestellt, die hat zwischendurch ihr Gehalt aufgebessert, indem sie so Tupper-Partys gemacht hat. Die hatte sowas ganz spießig Normales einerseits und andererseits war die plötzlich in dieser Lesben-Szene und war im Camelot, in dieser Lesben-Disco hier auf der Reeperbahn. So, ne? Und das war so eine ganz andere Welt. Und ich weiß, dass sie bis zum Schluss eigentlich immer gezweifelt hat, ob das so gut war, meinen Vater zu verlassen, ne? Ob man das mit dem Bungalow, dann hätte man da die Kinder und die Enkelkinder noch groß werden sehen können und so ist das alles auseinandergefallen, diese ganze Familie ist irgendwie kollabiert, ne? Und sie war bis zum Schluss in diesem Zwiespalt, ich möchte eigentlich ein ganz klassisches Leben mit einem Mann an meiner Seite und alles soll gut werden oder eine Frau an meiner Seite und alles irgendwie anders, so, ne? Auch gut, aber irgendwie anders. Und
also mit dieser Frau schließe ich daraus, ist sie nicht zusammengeblieben?
Nee, sie hatte dann tatsächlich wechselnde Freundinnen und dann zwischendurch aber auch wieder Männer. Also es war ein ewiges Hin und Her und sie hat sich da irgendwie nie richtig finden können, was auch dramatisch für sie war. Und das Tolle an ihr war aber, wenn ihr jemand dumm gekommen ist, dann war die so klar. Also ich erinnere, dass die Eltern ihrer Freundin, die kamen bei uns zu Besuch in diese Polizistensiedlung. Und die Mutter der Freundin, die kam rein zu Kaffee und Kuchen an einem Sonntag oder so. Und der Vater von der Freundin, der blieb draußen im Auto sitzen und weigerte sich, diesen Lesbenhaushalt zu betreten. Und dann ist meine Mutter zu dem rausgegangen und hat den einmal rund gemacht, hat dem einmal gesagt, was Sache ist. Und der ist ganz klein geworden und ist dann mit reingekommen. Und seitdem waren die beste Freunde. Also die waren nie duckmäuserig und so, ne? Sondern die war zwar selber unsicher, aber wenn jemand was kritisiert hat in dem, was sie getan hat, ist die sehr gerade geworden.
So leise die Enat Männer werden können, so laut können die Enat Frauen werden,
was? Ganz genau.
Ja,
ganz genau.
Nicht schlecht. Das ist, eigentlich passt das ja ganz wunderbar
ganz gut,
zusammen.
Ja, da haben sich zwei gefunden, auf jeden Fall.
Aber hattest du immer Kontakt auch zu deinem Vater?
Ja. Also das schon. Das war ja damals leider so, dass das ganz klassisch war. Wenn sich Eltern getrennt haben, dann war der Vater nur noch so ein Besuchsvater am Wochenende. Mhm. Das ist ja heute glücklicherweise anders, dass man sich Kindererziehung wirklich teilt im Idealfall. Und das war aber so, dass ich ihn seltener gesehen habe natürlich, aber wir haben uns immer gut verstanden.
Ja, und du bist ja selber auch auf den Kiez mal gezogen, ne? Du hast hier ja auch mal gelebt. Wie alt warst du da?
Also ich bin mit 17 ins Karo-Viertel gezogen, was schon eine wichtige Zeit war, eben auch im Viertel meines Vaters.
Ne? 17, ganz schön früh.
Ja, ja, ich wollte einfach weg zu Hause. Und dann bin ich, glaube ich, so mit 21, 22 in die Seilerstraße gezogen. Nee, in die Hein-Heuer-Straße, Ecke Seilerstraße, weil in der Seilerstraße war die Schauspielschule, die ich damals besucht habe. Und wohnte quasi dann um die Ecke. Und das war auch eine sehr prägende, sehr wilde Zeit. Mhm. So Ende der 80er auf dem Kiez.
Ja, aber dann ja ganz bewusst für Kiez wieder entschieden.
Ja, genau. Das war natürlich dann irgendwann, das war ja eine Hammerzeit. Also ich erinnere mich, dass es damals noch zwei wirklich ernstzunehmende Kinos gab, nämlich das Aladdin und die Oase. Also nicht Porno-Kinos, sondern wo normale Kinofilme liefen aus Amerika, ne? Rambo, Rocky, keine Ahnung
was. Oase, da wo Pulverfass jetzt ist, ne?
Genau.
Und das Aladdin, wo Aladdin Center.
Ja, genau, genau. Ja, und die hatten Dienstagnacht um 2 Uhr die letzte Vorstellung, also wochentags, nachts um 2 konnte man da ins Kino gehen, bis 4. Und danach ist man dann in ein italienisches Restaurant gegangen und hat noch was gegessen. So, ne? Und das war wirklich ein bisschen New York. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Hier ist ja oft dann einfach auch Schicht im Schacht. Ne? Dann gibt es nur noch so die Abstürzleben. Aber so, dass man einfach hier immer irgendwie wach sein konnte, Leute getroffen hat, das war schon cool.
Ja, wie empfindest du den Kiez heute? Bist du hier überhaupt noch manchmal?
Viel, viel seltener. Mhm. Ne? Also natürlich immer wieder, wenn Leute von außerhalb zu Besuch kommen, dann verbringt man hier natürlich mal die Zeit oder wenn ich hier ins Theater gehe oder so. Ich finde die Entwicklung schon ganz gut. Wenn ich mir vorstelle, damals der Spielbudenplatz noch mit diesen kleinen Pavillons und so und wo die ganzen Drogendealer dazwischen und alles so richtig ranzig und runter, dann hat das natürlich schon eine gute Entwicklung gemacht, dass es einfach verschiedene Theater gibt, dass es eine große Kulturszene gibt, die zunehmend wächst. Das finde ich schon ganz klasse. Und was die Gastronomien anbelangt, hast du ja auch beides. Du kannst ja wirklich sehr gut essen und hast sehr stylische Bars und du hast nach wie vor die totalen Absturzläden. Das wäre für jeden was dabei. Ne?
Ja, das schon. Aber du hast natürlich auch, also ich gehe hier am Wochenende, ehrlicherweise, ich liebe den Kiez und ich finde es toll, hier zu sein, aber am Wochenende abends, vergiss es.
Ja, man nennt es ja in New York, sagt man immer Tunnel and Bridge, also die Leute, die von außerhalb kommen, nach Manhattan rein und dann feiern. Und das ist hier auf der Reeperbahn natürlich auch so, dass am Wochenende die ganzen Leute aus Harburg und Pinneberg kommen und dann hier feiern. So, ne? Das war aber in den 80ern nicht anders.
Mhm. Ja, kamen auch schon die Touristen.
Ja.
Hast du hier irgendeinen Ort auf dem Kiez, wo du sagst, da lebt das alte St. Pauli noch? Gibt es irgendwas, was du kennst, wo du vielleicht mal hingehst oder so? Oder gibt es das bei dir gar nicht?
Nee.
Irgendeinen alten Laden?
Nee, also ich glaube, das ist zu lange her. Dass sich eine Gastronomie über 50 Jahre hält oder 40, das ist ja eher unwahrscheinlich. Nee, für uns.
Ein paar alte Kneipen gibt es ja noch.
Ja.
Aber haben sich natürlich auch ein bisschen verändert. Also ein paar gibt es tatsächlich, die sich wenig verändert haben und wo auch.
Für mich war immer die Marktstube im Karolinviertel. Das war mein Laden. Also wo ich mich mit meinen Kumpels und meinen Punk-Kumpanen getroffen habe. Ne, das war so ein Punkladen, die Marktstube.
Ach, hat das nicht Juri gemacht?
Mac war das.
Mac
hieß der Wirt. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Laden. Aber ich bin auch gar nicht so sehr der Kneipentyp immer gewesen. Für mich war dann natürlich Thema Schauspielschule dann irgendwann Theater viel interessanter. Und als dann das Schmidt-Theater aufmachte, war das natürlich interessant, dass es plötzlich eine Tresenshow gab, wo man Freitag und Samstagnacht unangekündigt auf den Tresen gehen konnte und was machen konnte. Und das war schon super. Also
das hast du dann gemacht, ja?
Ja, da konntest du dann raufgehen auf die Bühne und hast Musik gemacht, irgendwas gesungen oder Szenen gespielt oder keine Ahnung. Hauptsache, die Leute haben es gemocht.
Hauptsache, die Leute haben es gesehen.
Ja, genau.
Völlig egal, ob sie es mögen oder ist mir doch egal. Ich fange gerade erst an.
Ja,
ich übe hier halt ein bisschen.
Ja.
Was glaubst du, was dein Vater zu dem Buch gesagt hätte? Wäre der stolz?
Ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie explizit er das formuliert hätte. Ne, weil er natürlich dann auch immer so, ja, ich weiß, er hat das allererste Drehbuch, was ich geschrieben habe, 99, das hieß Schweinebullen. Also die Polizeithematik zieht sich durch mein Leben genauso wie durch seins, nur eben von schauspielerischer oder Autorenseite aus. Und das war ein geiles Buch. Das war über einen deutschen und einen türkischen Ermittler, die sehr hart zur Sache gehen, eben Schweinebullen. Und er hat das gelesen und hat gesagt, ja, also ganz so ist es jetzt bei der Polizei nicht. Aber ich sag mal, für ein Drehbuch ist das schon okay. So, ne? Und ich glaube, für den Roman würde er wahrscheinlich sagen, ja, ganz so war das jetzt nicht, aber als Roman so, boah. So, ne? Also der ist halt einfach nicht so euphorisch gewesen. Aber insgeheim hatte ich zum Beispiel auch mit meinen beiden älteren Brüdern, wir hatten eine Band zusammen. Wir waren vier, wir hatten noch einen vierten Mann dabei, einen Schlagzeuger und hatten so eine Punkband. Und er ist öfter in den Probenraum gekommen und hat sich das angehört. Und das muss furchtbar gewesen sein, was wir da gemacht haben. Aber er war irgendwie ganz stolz, dass seine Jungs da zusammen Musik machen und dass ich jetzt einen Roman schreibe.
Wie cool ist das, wenn du als Eltern irgendwie, wenn deine Kinder zusammen, egal welche Art von Musik, musizieren.
Ja.
Kelly Family auf Punk.
Ja, nein, ich glaube, er hätte das in jedem Fall gemocht. Und
es ist ihm ja nun auch gewidmet.
Ja, genau.
Ja, schön. Verkauft sich das gut?
Überraschenderweise ja. Der Verlag ist mit einer relativ hohen Auflage gestartet. Der hat irgendwie darauf vertraut, dass es sich gut verkauft. Und jetzt ist der Junius Verlag ja nicht so ein Riesenverlag. Die sind aber in Hamburg ganz gut aufgestellt. Das heißt, in den Hamburger Buchhandlungen liegt das Buch tatsächlich auch aus. Das heißt, man muss nicht nur reingehen und sagen, ich möchte den Roman von Michael Ehnert, sondern der liegt da tatsächlich ganz konkret. Und jetzt hat mir letztens ein Freund ein Foto geschickt aus der Heimann-Buchhandlung in Ahrensburg. Und dann stand das Buch im Bestsellerregal. Und dann sage ich, ja, witzig, hast reingestellt, ne? Und dann sagt er, nee, die Verkäuferin hat gesagt, das verkauft sich wie warme Semmeln. So, und da habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Und jetzt weiß ich, das ist nicht überall der Fall, aber es ist auf jeden Fall überall zu haben. Die Presseaufmerksamkeit ist relativ groß. Und vor allem, was mich eben positiv stimmt, ist, dass alle Leute, die es lesen, super geile Kritiken geben. Also man kann bei Thalia oder bei Amazon oder so Kritiken lesen von Leuten, die es gelesen haben. Und die Leute realisieren, was das ist. Es ist ein gut geschriebener Roman, der zudem noch super intensiv recherchiert ist. Und es ist kein Krimi, wo irgendein Kommissar einen Fall löst. Und trotzdem ist es hochspannend.
Ich finde, damit können wir jetzt ins Ende gehen. Das ist doch ein perfektes Ende, oder?
Ja.
Hochspannend war das letzte Wort.
Klasse, sehr gut.
Ich danke dir sehr für das Gespräch, wünsche dir alles, alles Liebe.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkiztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führung. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkiztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.